SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour. Die preisgekrönte deutsche Autorin Jenny Erpenbeck hat mehrere Romane geschrieben, die ihr internationalen Erfolg einbrachten und die neben vielen anderen Sprachen auch ins Englische übersetzt wurden. Anfang des Monats war sie zum Sydney Writers Festival hier in Australien und hat unter anderem mit Biruz Buchanis Übersetzer, Sie erinnern sich, das ist der iranische Schriftsteller, der sein Buch auf dem Handy geschrieben hat aus dem Detention Camp in Nauru, und mit Richard Flanagan und Richard Burnside in Podiumsdiskussionen über Themen ihrer Romane wie Familie, Herkunft, Identität, Flucht, Vertreibung und Migration diskutiert. Denn in ihrem letzten Roman Gehen, Ging, Gegangen geht es um die Situation von Asylsuchenden in Berlin. Er wurde schon 2014 veröffentlicht, aber das Thema ist immer noch hochaktuell. Noch nie gab es so viele Vertriebene wie heute und noch nie war der damit verbundene Problembereich politisch so wichtig. Und auch uns hat die kluge Schriftstellerin mit der offenen Einstellung im Studio beehrt und mit mir über ihre Recherche, die Beziehungen, die sich aus ihren Interviews mit den Asylsuchenden entwickelt haben, und natürlich das Buch gesprochen. Da wir nicht sehr viele Einzelheiten über den Roman an sich besprechen, hier eine kurze Zusammenfassung. Die Hauptperson des Romans ist ein gerade emeritierter Professor namens Richard, der auf dem Berliner Oranienplatz Asylsuchende trifft und damit erst eigentlich hauptsächlich Antworten auf seine eigenen Fragen sucht. Denn er glaubt, dass diese jungen Männer wahrscheinlich am besten wissen, wie man Zeit rumschlägt, wenn man plötzlich zu viel davon hat, wie sich Verluste geliebter Menschen anfühlen und wie man mit so etwas umgeht. Richard ist Altphilologe und auch die griechischen Götterwelten und Sagen finden in den Roman Eingang, denn er gibt den Asylsuchenden die Namen der Sagengestalten, die ihn an die Schicksale der Vertriebenen erinnern. Es ist ein langsames Herangehen, ein vorsichtiges Kennenlernen, welches sich dann in Engagement für die Flüchtlinge ausweitet. Hilfe zur Selbsthilfe. Während des Romans verschmelzen die unterschiedlichen Welten und die Rollen werden langsam umgedreht, denn am Ende ist der weiße Europäer derjenige, der von den Afrikanern lernt, und zwar über seine eigene Identität. Herzlich willkommen bei uns im Studio bei SBS in deutscher Sprache in Australien, Jenny Erpenbeck.
Ja, hallo.
Schön, dass du reingekommen bist, das freut uns sehr. Wir wollen über dein Buch Gehen, Ging, Gegangen sprechen, das letzte Buch, und auch über deine Teilnahme hier beim Sydney Writers Festival, wo du ja eingeladen bist.
Ja, das ist eine nette Idee.
Das Buch Gehen, Ging, Gegangen, das hast du ja schon vor der großen Welle der Einwanderer in Deutschland, der Asylsuchenden, die 2015 kam, geschrieben. Und als erstes wollte ich dich fragen, wie bist du darauf gekommen? Was hat dich dazu verleitet, das aufzugreifen, das Thema?
Ja, ich habe mich schon in den Jahren davor für diese ganze Thematik interessiert. Das liegt vielleicht auch an meiner eigenen Familiengeschichte. Also es gab ja so in der Generation meiner Großeltern verschiedene Arten von Flüchtlingen. Also die einen Großeltern sind als Antifaschisten vor Hitler geflohen, sind dann in die Sowjetunion gekommen. Die anderen Großeltern sind am Ende des Krieges von Ostpreußen quasi geflohen. Also
immer nach Westen?
Nach Westen, ja, gar nicht so weit nach Westen. Also eigentlich sind sie nach Osten geflohen, also nach Osten Deutschlands, also nach in die Gegend von Berlin. Ja, das heißt, also so Fluchtgeschichten waren immer schon in meiner Familiengeschichte enthalten. Und ich habe dann schon in den, also ich denke so seit 2008, 2009, konnte man Bücher kaufen, man konnte Filme sehen über die Situation der Menschen, die manchmal ja jahrelang in Afrika versuchen, überhaupt so ein Boot zu erreichen, solche Dinge. Und auch, es gibt einen italienischen Journalisten, der hat mal die Tour mitgemacht, die eben durch Afrika, durch Westafrika und Nordafrika führt nach Libyen, hat sich als Afrikaner verkleidet, was manchmal geklappt hat, manchmal nicht. Ja, das ist ein tolles Buch. Und also solche Sachen habe ich gelesen. Und dann war ich gerade auch auf Lesereise im Ausland und habe mitgekriegt, dass im Mittelmeer so ein Flüchtlingsboot gekentert ist und mehrere hundert Menschen ertrunken sind. Und habe dann die deutschen Zeitungen, die ich dort bekommen konnte, am nächsten Tag aufgeschlagen. Und der Tenor war eigentlich, es ist schon schlimm, dass es passiert ist, aber es können ja trotzdem nicht alle zu uns kommen. Und das wurde gleich so in einem Atemzug
quasi
als Hauptlinie der Berichterstattung so gegeben. Und dann dachte ich, ist seltsam, dass der Tod von diesen Menschen so anders bewertet wird als der Tod von Europäern, ne? Also wenn in Europa irgendwo ein Unglück passiert oder jemand in Lebensgefahr ist, dann hält es ja oft die Nachrichtenagenturen über Tage, Wochen oder Monate in Gang und alle fiebern mit, gelingt es denen zu retten oder die zu retten oder die da oder dort aus der Notsituation rauszuholen. Und bei den Flüchtlingen ist es eben anders. Ne? Die können zu Hunderten ertrinken und das wird anders wahrgenommen. Und das ist halt dann der Preis, den die eben zahlen, um nach Europa zu kommen. Und quasi sind selber schuld, wenn sie das versuchen. Und ich hatte das Gefühl, es muss jemand mal aus der Mitte der Gesellschaft, also nicht von diesen, sage ich mal, aus der Generation unserer Kinder oder Enkel vielleicht sogar, die so sich so mit um die 20 Jahren rum so engagieren fürs Gute in der Welt, sondern es muss jemand aus der Mitte der Gesellschaft sein, auch jemand, der die sogenannte gute Bildung hat, der mal versucht, die Verbindungen zwischen unseren Welten wiederherzustellen, die es ja gibt, und auch zu fragen, was das eigentlich für Menschen sind, die zu uns kommen und was sie außer dieser Bezeichnung Flüchtling eigentlich an Biografie mitbringen, wie ihre Kindheiten waren, wie ihre Jugend war, wie ihr normales Leben war. Denn da ist eigentlich, wie ich das gesehen habe, die Möglichkeit auch Vergleiche anzustellen. Also jemand hat vielleicht einen Beruf gehabt, hat eine Familie gehabt, hat einen Alltag gehabt, hat auch unter guten Umständen gelebt, und dann ist in Libyen der Bürgerkrieg ausgebrochen. Dann gab es Jagd auf Schwarze auf der Straße. Also da wurden die Blocks abgesperrt und die Schwarzen wurden eingesammelt, in solche Baracken gebracht und dann auch zwangsweise auf Boote verfrachtet. Und es war auch ein Politikum, dass Afrika gesagt hat, wenn Europa uns bombardiert, dann bombardieren wir Europa mit den Schwarzen. Also die wurden sozusagen als lebende Munition da rüber geschickt. Und all diese Verknüpfungen sind ja, sagen wir mal, gut zu wissen.
Und eigentlich auch weniger bekannt. Und den anderen Punkt, den du vorher ansprachst, die Tatsache, dass sich viele Menschen in der westlichen Welt nicht identifizieren können mit diesen Menschen, die sind einfach die anderen, die sind ganz anders. Die sind schwarz und die können kein Deutsch und deswegen hat man da auch keinen Bezugspunkt. Und ich glaube, da greift dein Buch auch ein, dass man lernt, was diese Menschen eigentlich für Identitäten haben, dass man die auch als Menschen sehen kann und dadurch sich identifizieren und irgendwie Partei ergreifen kann, wie der Hauptcharakter Richard das ja auch tut. Am Anfang hat er gar nichts mit diesen Menschen zu tun. Er ist ein emeritierter Professor und lebt in seiner eigenen Welt und weiß eigentlich gar nichts von diesen Asylsuchenden, läuft sogar an dem Platz vorbei, wo die sich versammelt haben. Und dann beschreibst du, wie er immer mehr in deren Welt eintaucht. Wie macht er das? Und was ist der Ausgangspunkt für ihn, dass er jetzt sich mit den Asylsuchenden beschäftigen will?
Ja, am Anfang ist es bei ihm der Gedanke, dass diese jungen Männer eigentlich das gleiche Problem haben wie er als emeritierter Professor. Also natürlich auf eine andere Weise, aber auch diese Flüchtlinge sind so wie er damit konfrontiert, dass sie nicht arbeiten dürfen, dass sie mit sich selbst konfrontiert sind dadurch, weil sie haben sehr viel leere Zeit. Sie sind aus ihrem Alltag rausgeflogen, so wie in gewisser Weise natürlich auf höherem Niveau auch eher. Sie sind in ihre Erinnerungen eingesperrt und sie haben nicht viel Zukunft in dem Sinn. Also auf eine andere Weise als er, aber die Strukturen des Problems sind ähnlich. Und er beschließt zunächst nur eine Recherche zu machen, um zu schauen, wie gehen die eigentlich damit um.
Dass sie jetzt so viel Zeit an der Hand haben.
Ja, und dass sie in so eine Art Niemandsland aus Zeit eingesperrt sind und sozusagen nicht vor und nicht zurück können. Und aus dieser Recherche werden natürlich bald ja, konkrete Begegnungen, konkrete Freundschaften. Und sobald die Dinge konkret werden, passiert eine ganz andere Dynamik. Also am Anfang ist es so auf der Gesprächsebene so, ich mache jetzt mal ein Interview und schaue mal, wie gehen die mit diesem Bruch in ihrem Leben um, wie gehen die mit diesem Problem der Identität um und so weiter. Und dann, dann stellt sich raus, der eine hat ein Problem und muss zum Anwalt und der andere hat vielleicht Zahnschmerzen und so weiter. Und dann kommen plötzlich so ganz andere konkrete Dinge und er stellt fest, dass diese Wirklichkeit, die er kennt, in Berlin natürlich auch solche Parallelwelten enthält und verbirgt. Und in gewisser Weise ist ihm seine eigene Gesellschaft fremder als diese Flüchtlinge, die von anderswoher kommen. Ne? Er lernt plötzlich seine eigene Gesellschaft auch kennen. Er lernt auch seine eigenen Vorteile kennen.
Ja, und seine Freunde. Es gibt einige Szenen mit seinen Freunden, die auch Durchschnittsbürger, gebildete Durchschnittsbürger sind, wo immer wieder klar wird, dass die sich eigentlich gar nicht so interessieren für diese Flüchtlinge, am Anfang jedenfalls. Er aber wohl.
Ja, er kommt als erster mit diesen Flüchtlingen in Kontakt. Seinen Freunden geht es dann auch ähnlich, aber er ist sozusagen der Vorreiter.
Ja.
Mir selbst ist es ähnlich gegangen. Also viele von meinen Freunden wussten schon, dass es irgendwo Flüchtlinge gibt. Aber man sieht sie eben nicht. Also so, es ist nicht ganz so wie in Australien, wo die wirklich weggesperrt sind und man sie tatsächlich gar nicht erreichen kann, weil sie auf irgendwelchen Inseln gehalten werden in diesen Camps. Aber es ist, auch wenn sie mitten in Berlin praktisch in einem Asylbewerberheim sitzen, und das ist ja schon noch der Luxusstatus. Also viele von denen sitzen ja nicht im Asylbewerberheim, weil sie sich in Deutschland gar nicht mehr um Asyl bewerben dürfen, weil sie schon in Italien akzeptiert sind oder in Griechenland. Selbst wenn sie das schaffen, nach Deutschland zu kommen, sie sind im Schatten der Gesellschaft und man muss sie nicht sehen, wenn man sie nicht sehen will. Also vielleicht seit 2015 ist es anders, weil es einfach mehr waren, die gekommen sind. Man muss sich schon interessieren oder man muss an diese Orte gehen oder man muss ein Gespräch anfangen. Und natürlich, wenn man nicht möchte, muss man auch nicht.
Und du bist das selber angegangen, persönlich, und hast die Menschen, die Flüchtlinge, die dort auf dem Oranienburger Platz waren, selber interviewt und auch viel Zeit damit verbracht.
Ja, bis auf den heutigen Tag. Ich sage immer, die Recherche dauert noch an, obwohl das Buch schon einige Jahre fertig ist.
Denn das wird ja dann was ganz Persönliches, ist es bei dir ja anscheinend gewesen. Du kannst ja dann dich nicht hinterher wieder davon verabschieden und sagen, so, mein Buch ist jetzt fertig, tschüss, jetzt seht mal zu, wie er zurechtkommt. Wie ist das für dich?
Ja, man kann es nicht. Also ich habe das dann beschränkt, wirklich auf diejenigen, die in dem engeren Kreis waren, mit denen ich wirklich sehr viele Gespräche geführt habe und deren Familiengeschichten ich kenne und deren Probleme ich wirklich kennengelernt habe in der ganzen Zeit. Und das waren, so 8 oder 10 Leute. Aber das ist bis auf den heutigen Tag immer noch einfach sehr viel mühsame Arbeit. Die Schritte sind sehr langsam und die Fälle sind unterschiedlich. Also manche haben dann durch die Fürsprache der Kirche, also muss man auch sagen, nach jahrelangen Diskussionen, die Kirche auf der höchsten Ebene mit dem Berliner Senat geführt hat, haben einen Aufenthalt bekommen. Aber der Aufenthalt ist zunächst mal begrenzt auf 3 Jahre und sie müssen ihr Geld selber verdienen, was kein Problem ist, weil sie wollen ihr Geld ja auch selber verdienen. Sie haben alle sofort angefangen zu arbeiten. Aber sie müssen nach 3 Jahren Deutsch auf B1-Level vorweisen, den Abschluss. Und es ist für manche, die als Analphabeten nach Europa gekommen sind und die jahrelang, statt lernen zu dürfen, in dieser schwierigen Art von Existenz gehalten wurden, sehr, sehr schwer. Also die konnten auch die Jahre nicht nutzen, weil sie waren vielleicht nicht mehr minderjährig, durften nicht mehr zur Schule gehen deswegen. Sie haben kaum Deutsche gekannt, sie hatten keinen Arbeitsalltag. Das heißt, es sind 4 Jahre vergangen, ohne dass sie wirklich viel machen konnten. Und jetzt praktisch sollen sie B1 erreichen. Da helfe ich 1, 2 Leuten, dieses Level zu erwerben. Und es ist wirklich sehr schwer. Also da habe ich auch das Gefühl, da muss man noch mal anders drüber nachdenken, weil der eine hat schon 4 Module bestanden und der scheitert am Lesen, Aber es scheitert nicht an seiner technischen Fähigkeit des Lesens, sondern es scheitert daran, dass seine Welt einfach eine ganz andere Welt ist und sich die Wörter und das Vokabular, was er kennt, auf ganz andere Dinge bezieht, als das Vokabular, was wir im Deutschen haben. Also der war sein Leben lang wirklich buchstäblich in der Wüste. Das ist eine Hochkultur, sein Volk sind die Tuareg. Die haben eine Schrift und alles, aber sie haben keine Fabriken. Er wusste nicht, was Klima bedeutet. Er weiß nichts mit dem Begriff Globalisierung anzufangen. Und wenn in einem Übungstext das Wort Biogasanlage vorkommt, dann hat er auch keine Ahnung, was eine Biogasanlage ist, was nicht verwunderlich ist. Das heißt, es ist interessant für mich gewesen zu sehen, auch wie sehr diese Übungstexte bezogen sind auf unsere Art von Welt.
Ist das wohl extra so manipuliert, damit die Leute das nicht bestehen?
Manchmal hatte ich fast den Eindruck, ich bin ja nun seit 2 Jahren in dieser Mitgliederversammlung vom Goethe-Institut und ich habe gedacht, jetzt bei der nächsten Sitzung, wo ich dabei bin, werde ich auch wirklich was dazu sagen, weil ich finde es eigentlich falsch. Es geht ja um die technische Fähigkeit des Lesens und man kann 10 Jahre Schulbildung nicht innerhalb von 8 Wochen aufholen. Natürlich muss er lernen, wie die Dinge hier funktionieren und es ist auch gut, wenn er, was weiß ich, einen Globus mal sieht und daher dann auch weiß, woher der Begriff Globalisierung kommt und solche Dinge. Aber das ist eine ganz andere Art von Bildung, die fehlt. Und ich bin mir nicht sicher, ob jemand, der als Maler arbeiten möchte oder als Elektriker, ob der diese Art von Bildung braucht, ob das in dem Moment wirklich wichtig ist, dass der weiß, was eine Biogasanlage ist.
Wenn das lernt er vielleicht ein paar Jahre später.
Ja, das denke ich, das lernt er auch im täglichen Leben in Deutschland. Ne? Und er will unbedingt eine Ausbildung machen. Natürlich ist es sehr, sehr schwer. Es gibt im Internet solche Masken, wo man eintragen kann, dass man eine Ausbildung machen möchte. Und wenn du dort keinen Schulabschluss einträgst, kommst du gar nicht weiter. Also das heißt, man muss sich an Organisationen wenden, die extra Unternehmen suchen, die Flüchtlingen Arbeit und Ausbildung anbieten. Und das ist aber alles extrem zeitaufwendig. Und ja, wir haben auch einen anderen von unseren Freunden, der, wo wir jetzt einfach festgestellt haben, der hat einfach keine Chance in Europa. Der wird auch nie B1 erreichen. Der ist außerstande, der ist auch schon zu alt und der schafft es hier nicht in Europa. Und wir haben dann gesagt, gut, wir wollen dem eine Existenz in Afrika ermöglichen. Ne? Aber das ist auch schwierig. Wir haben jetzt beschlossen, okay, er wird ein Kollektivtaxi-Business aufmachen. Ne? So, wir haben also jetzt praktisch 1,5 Jahre auch überlegt, welches Auto kauft man ihm? Er kann selber nicht fahren. Also wer ist der Fahrer? Er ist dann der das Geld einsammelt und dem das Auto gehört. Das ist ein ganz anderes System, als wir uns das vorstellen. Kauft man das in Deutschland, dann ist die Frage, ob man es durch den Zoll kriegt. Kauft man es dort, ist die Frage, ob das Auto nicht manipuliert wurde und vielleicht viel schlechter ist, als man denkt. Also es sind ganz viele Fragen, die mit solchen Dingen verknüpft sind. Und sobald man konkret jemanden hat, also sozusagen einen Menschen mit einer bestimmten Geschichte, mit bestimmten Fähigkeiten, Wünschen, Vorstellungen von seiner Zukunft, jedes Mal ist es eine andere Geschichte und jedes Mal hat man andere Probleme. Und natürlich lässt es einen auch immer unzufrieden zurück, weil selbst wenn man hier oder da irgendwie Hilfe leistet oder im Privaten dann die Initiative ergreift, man ist froh darüber, dass man vielleicht wenigstens einem oder zweien oder dreien hilft. Gleichzeitig ist es auch falsch, weil die Hilfe kann nicht von Privatleuten geleistet werden. Die Hilfe muss durch die Gesellschaft per Gesetz ermöglicht werden.
Und das wird ja praktisch unmöglich gemacht. Also wenn man das Buch liest, dann hört sich das fast zynisch an. Die Bedingungen, die erfüllt werden müssen von diesen Menschen, die da bleiben wollen, die können ja gar nicht erfüllt werden. Selbst wenn die eine Genehmigung bekommen, eine Aufenthaltsgenehmigung heißt das, glaube ich, ist es doch so, dass sie eigentlich durch dieses Dublin-II-Gesetz immer zurück zu dem Land müssen, wo sie zuerst den europäischen Boden betreten haben, um überhaupt einen Antrag stellen zu können. Das ist immer nur zeitbedingt, dass sie überhaupt in Deutschland bleiben können.
Nein, Aufenthalt kriegt fast niemand. Also ich würde sagen, eigentlich kriegt den niemand.
Duldung.
Ja, eine Duldung. Ja, das sind alles so schöne Sachen, die kriegt man eigentlich nicht, wenn man in Italien angekommen ist und dort praktisch erfasst wurde und anerkannt wurde als Flüchtling. Und dazu muss man noch sagen, dass Italien bisher zwei verschiedene Arten hatte von Aufenthaltserlaubnis, und zwar einmal den Business Permesso, also für Leute, die tatsächlich in Italien Arbeit gefunden haben und irgendwo angestellt sind und einen Arbeitsvertrag vorweisen können und vorweisen können, dass sie ein Einkommen haben und so weiter und auch einen Italienisch-Test bestehen und so. Ist ja auch schön. Und dann gibt es den humanitären Permesso. Mit dem ist man wesentlich schlechter gestellt. Das heißt, man hat kein Geld, man ist einfach nur da und man ist Flüchtling und man ist netterweise akzeptiert worden. Und sieht aber danach aus, dass dieser Status des humanitären Flüchtlings in Italien bei der nächsten Gelegenheit abgeschafft wird. Und dann stehen alle diese Leute, die sowieso arm sind, keine Arbeit gefunden haben, auch in anderen europäischen Ländern keine Arbeit suchen dürfen. Ich weiß nicht, wie die dann dastehen, ob die dann auf der Straße verhungern oder was dann passiert. Ich meine, die sind auch jetzt schon ganz, ganz schlecht gestellt und viele von denen machen dann Hilfsjobs als temporär, als Erntehelfer oder irgendwie so, schlagen sich so durch. Aber die haben auch jetzt schon ein sehr schweres Leben und also da sind viele Dinge ungelöst und man kann sich ja auch nicht alles innerhalb von wenigen Jahren lösen, in dem Sinne. Aber
irgendwie müssen wir das angehen als Weltbevölkerung, denn das Problem wird ja immer nur größer werden. Ich sage jetzt schon Problem, so wird es gesehen. Die Situation, dass es immer mehr Menschen gibt, die fliehen aus anderen Ländern. Und ich sehe das auch so, teilweise müssen die fliehen, weil es dort Civil War gibt, weil es dort Auseinandersetzungen gibt, die im Endeffekt zurückzuführen sind auf die Kolonisierung durch die europäischen Länder. Und jetzt sagen die europäischen Länder, okay, wir wollen euch aber nicht haben. Wo sollen die Menschen denn hin? Die gibt es nun mal. Da müssen doch irgendwie Gesetze geschaffen werden weltweit, damit man mit dieser Situation in Zukunft besser umgeht. Aber ich sehe nirgendwo richtig wichtige Schritte. Im Gegenteil, es geht zurück.
Naja, ich denke, das Hauptproblem ist, dass unsere Gesellschaft nicht auf Solidarität, sondern auf Konkurrenz aufgebaut ist. Und das sieht man einfach an diesen Punkten auf ganz extreme Weise. Es gibt Entwicklungshilfe, ja, aber es gibt Entwicklungshilfe meistens dort, wo dann auch deutsche Unternehmen oder irgendwelche nordamerikanischen Unternehmen sind. Es gibt keinen wirklichen Wissenstransfer. Es gibt immer nur gerade so viel, dass diese Strukturen der ehemaligen Kolonisatoren-Nationen dort auch eventuell die Ressourcen abschöpfen können oder billig produzieren können. Also die Entwicklungshilfe ist oft keine solidarische Hilfe, die dort einfach zum Beispiel Bildung dorthin bringt. Also Schulen sind wichtig. Es ist wichtig, dass diese Menschen auch tatsächlich erfahren, wie schwierig das Leben hier ist, dass sie aber auch in die Lage versetzt werden, Jobs zu machen, mit denen sie in den Ländern überleben können. Ja, und ich meine, man kann ja über die DDR alles Mögliche sagen, aber die DDR zum Beispiel hat Leuten ermöglicht, Landwirtschaft zu studieren oder auch wirtschaftliche Studien ermöglicht und hat diese Menschen dann wieder zurückgehen lassen in ihre Länder, damit sie dort den Nachwuchs unterrichten. Also ich sage jetzt mal, selbstlose Hilfe, die natürlich langfristig auch uns zugutekommt, weil wir das Gefühl hätten, wir würden jetzt entlastet werden von diesen Menschen, denen wir vielleicht nicht dauerhaft einen Platz in unserer Gesellschaft geben können. Natürlich ist es auch für die Afrikaner viel, viel schöner, wenn sie zu Hause ihren Lebensunterhalt verdienen können. Sie haben dort ihre Familien, sie sprechen die Sprache, sie finden das Wetter viel angenehmer als bei uns in Deutschland. Das ist nicht die Frage, aber es muss in den Ländern Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen.
Ja, auf die DDR wollte ich dich auch noch ansprechen, denn du bist dort ja aufgewachsen. Und ich weiß, es gab dort Menschen aus Angola, aus Vietnam, aus Mosambik, soweit ich das verstehe. Bist du damals vor der Wende, bist du da auch mit Ausländern in Kontakt gekommen oder hat sich das bei dir dann durch die Wiedervereinigung geändert, dass du plötzlich viel mehr Ausländer gesehen hast?
Ja, es wird ja immer gesagt, und es stimmt natürlich auch leider, dass die DDR diese Leute aus anderen Ländern so getrennt praktisch untergebracht hat von der DDR-Bevölkerung. Und das stimmt tatsächlich leider, muss man sagen. Wir hatten einerseits in der Schule immer die Haltung, es geht um Völkerfreundschaft, es geht um Solidarität. Das war das eine. Das andere war, dass wir tatsächlich wenig von diesen Arbeitern oder Studenten aus anderen Ländern getroffen haben, aber wir haben sie schon getroffen. Also wir haben zum Beispiel Unterricht in der Produktion gehabt und haben Kubaner dort getroffen, die haben auch dort gearbeitet. Oder als ich studiert habe, das war noch vor dem Mauerfall, als ich angefangen habe zu studieren, gab es afrikanische Studenten in der Theaterwissenschaft zum Beispiel. Also man hat sie schon getroffen. Und ich würde sagen, die Haltung, dass jemand unabhängig eben von der Hautfarbe und von der Herkunft zunächst mal als vollkommen gleichberechtigter Mensch gesehen wird, das ist meine DDR-Schulbildung. Das außer Frage stand, dass gerade die Entrechteten oder die ärmeren Leute in der Welt, diejenigen, die unter kapitalistischen Strukturen leiden, dass die gefördert gehören, das war Standard. Inwieweit es im Einzelnen dann gelebt wurde, ist noch eine andere Frage. Aber ich finde, diese Haltung ist ja auch schon viel wert.
Ja, das Prinzip, wenn man das schon so anfängt mit der Erziehung aller Kinder in der Schule, das so zu sehen, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, dann gibt es ja eine ganz andere Ausgangsposition. Denn ich glaube, dass viele Deutsche, ich bin einmal im Jahr noch dort und höre dann ab und zu, was sich ständig beschweren über die Asylsuchenden und sagen, die kriegen alles in die Schuhe geschrieben, guck mal, was für tolle Handys die haben, das habe ich nicht und so, dass so Neid aufkommt und diese Vorstellung dahinter steht, eigentlich haben die gar nicht so viel verdient, weil ich bin ja der richtige Deutsche. Und die werden alle verwöhnt und das geht alles von unseren Geldern ab und deswegen haben wir nicht genug, weil wir denen was abgeben müssen. Diese Einstellung, dass es irgendwie unmöglich macht, dass die Menschen sich solidarisch zeigen mit den anderen Weltenbürgern, denen es nicht so gut geht. Siehst du das auch so?
Naja, meistens sagen das Leute, die noch nie einen Flüchtling selber getroffen haben. Ich habe ja in meinem Buch sogar ein Kapitel darüber, ausgehend von der Frage, warum habt ihr eigentlich alle so tolle Handys? Ne, weil das ist so eine Standardfrage, die sich so jeder Deutsche stellt. Man sieht die so am Bahnhof rumlungern, ne? Die arbeiten nicht, obwohl sie eigentlich gut bei Kräften sind, ne? Und dann haben sie ein tolles Handy. Ich habe das auch bei den Afrikanern erlebt, die ich selber kenne. Auf welchen Wegen kommen die zu den Handys? Also manchmal haben wir ihnen unsere geschenkt, die wir nicht mehr brauchten. Ne? Oder die Kirchenleute. Oder sie kaufen sie billig beim Türken. Gibt's auch, ne? Dann muss man aber auch mal sagen, die Bodenschätze, die in unseren eigenen Handys stecken, kommen aus Afrika. Ne? Also nur mal
wenn
so als kleine Nebenbemerkung.
Wenn die Kinder dann geschürft werden müssen.
Ja, also da gibt es ja auch so, ich meine, wo landen unsere Fernseher, wo landen unsere Computer mit all den Schadstoffen und so. Also danach fragt ja auch nie jemand. Dann ist es so, es ist sehr, sehr schwer, an staatliche Unterstützung zu kommen als Flüchtling. Also das geht nicht so ohne weiteres. Es ist sehr, sehr schwer, selbst wenn man eine Arbeitserlaubnis hat, und da ist man schon glücklich, wenn man die bekommen hat. Es gibt solche Dinge wie Vorrangregelung. Also es gibt bei bestimmten Berufen die Regelung, wenn es einen deutschen Bewerber gibt, muss der vorgezogen werden.
Oh,
also die Deutschen werden auch tatsächlich per Gesetz geschützt. Aber oft weiß es einfach niemand, dass es solche Regelungen gibt, die das Leuten aus anderen Ländern oft wirklich sehr schwer machen, Arbeit zu finden. Es gibt sogar so absurde Dinge, dass ein Unternehmer, sagen wir mal, der einen Afrikaner oder einen Flüchtling von sonst woher kennengelernt hat und schätzen gelernt hat, weil der vielleicht bei ihm so ausgeholfen hat oder so, extra eine Stelle für diesen Flüchtling einrichtet. Diese Stelle muss er aber offiziell bei der Agentur für Arbeit quasi einreichen. Und wenn sich dann ein deutscher Bewerber auf diese Stelle meldet, muss der vorgezogen werden. Das heißt, die Stelle, die vielleicht für den oder jenen Flüchtling extra eingerichtet wurde, die geht dann an den Deutschen. Naja, also es passieren so, ich meine, die Arbeitslosigkeit ist für jeden Menschen schlimm. Ob der deutsch ist oder ob der aus Ghana kommt oder aus Afghanistan oder aus sonst woher, Arbeitslosigkeit ist schlimm. Und das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht. Und natürlich sollte das im Zentrum grundsätzlich stehen, für alle Menschen Arbeit zu schaffen.
Wenn ich da noch mal was sagen darf mit den Handys, ich möchte da noch einmal drauf zurückkommen. Was mir auch ganz klar geworden ist durch dein Buch, ist, dass das Handy für diese Menschen, die so weit von ihrer Familie und von ihren eigenen Heimatländern weg sind, die Lebenslinie ist. Das ist doch die einzige Möglichkeit, noch Verwandte wiederzufinden vielleicht, Kontakt zu haben mit den Menschen in der Heimat. Die sind hier total vereinzelt, wenn sie in unserer westlichen Welt sind, machen vielleicht Freunde mit anderen Flüchtlingen, aber das ist doch für die das Wichtigste, dass sie mal mit ihrem Bruder oder irgendjemandem sprechen können. Und deswegen sind die Handys für diese Menschen wichtiger als für uns eigentlich.
Na, die Handys haben eine ganz andere Bedeutung, das ist klar. Und sie haben auch eine ganz andere Bedeutung, weil diese Freundschaften und diese Beziehungen eigentlich das Einzige sind, was sie überhaupt noch haben. Also sie haben, schreibe ich auch in meinem Buch, sie haben keine eigene Wohnung. Sie haben oft eben keinen Job.
Ja, keine Adresse.
Sonst, sie haben, Sie haben aber auch diese Art von Wohlstandsstruktur, die wir haben. Sie haben keinen Sportverein. Sie haben keine Musikanlage. Sie haben keinen Fernseher. Sie gehen nicht ins Theater, weil sie haben so wenig Geld. Also sie gehen nicht ins Kino. Also mit vielen von den Leuten, die ich kennengelernt habe, bin ich zum ersten Mal ins Kino gegangen. Ich bin mit denen zum ersten Mal auf den Fernsehturm gegangen. Die machen kein Sightseeing. Die machen keine Dampferfahrt oder was weiß ich. Die machen keinen Urlaub. Die haben keine Familie, die haben keine Frau und sie haben keine Kinder, weil sie keine Arbeit haben und keine Familie gründen können. Das heißt, sie haben viele Dinge, die wir für selbstverständlich halten, haben sie gar nicht. Der einzige Besitz ist wirklich dieses Handy. Und das muss man sich auch klar machen. Ich habe oft gefragt in meinen Interviews, zeig mir mal, was dein Eigentum ist, ne? Und dann zeigen die mir eine Tasche. Da sind irgendwie zwei Hosen und ein paar Schuhe drin und noch irgendwas, vielleicht ein Duschbad oder irgendwas oder so. Und das ist es. Das ist das gesamte Eigentum. Das muss man sich auch klar machen, ne? Und natürlich mag jemand sagen, ja, das ist nicht mein Problem, wenn der so arm ist. Aber andersrum kann man auch fragen, was ist unser Verdienst, dass wir unser verhältnismäßig gutes Leben verdient hätten, kann man ja so auch nicht sagen. Wir haben einfach Glück gehabt. Wir sind zu einer doch ganz guten, nämlich friedlichen Zeit in Europa geboren. Und bestimmte Dinge sind uns ermöglicht worden, ohne unser Zutun, ohne unser Verdienst.
Zufall der Geburt.
Kann man so sagen.
Glaubst du, dass du als Schriftstellerin mit deinem Buch Leute umstimmen kannst?
Also umstimmen weiß ich nicht, denn ich glaube, dass Leute, die eine dezidiert andere Meinung haben, wahrscheinlich mein Buch gar nicht lesen werden. Ich denke aber, dass Menschen, die sich überhaupt interessieren, möglicherweise ihre Angst verlieren. Es gab gerade vor dem Sommer 2015 eine große Scheu auch oder also ein, wie soll ich sagen, auch ein Unkenntnis zum Beispiel darüber, wie man ein Asylbewerberheim überhaupt betreten kann oder wie man in Kontakt kommt oder was man da macht. Und das ist ja auch das Privileg meines Berufs. Ich kann einfach hingehen und sagen, ich möchte ein Buch schreiben und ich fange jetzt einfach mal an. Das können viele Leute ja gar nicht. Erstens, wer einen Beruf hat, wer ein Familienleben hat, hat einfach nicht die Zeit. Aber viele haben eben auch Angst und haben Scheu und sagen, naja, aber ich gehe jetzt da in so ein Haus rein und ich habe doch gehört, das sind alles Männer, die Flüchtlinge und wer weiß, was dann passiert und so. Und ich glaube, so durch mein Buch, also ist vielen, glaube ich, die Angst genommen worden und auch plötzlich hat vielleicht der eine oder andere gesehen, wie kann man mit so einem Gespräch anfangen, was kann man fragen und was ist interessant und was kann man gemeinsam unternehmen oder wo kann man Hilfe leisten. Und ich meine, es muss nicht jeder 8 oder 10 Leute in seine Obhut nehmen, es reicht auch einer und man ist auch voll beschäftigt. Und es ist, glaube ich, auch, also hoffe ich zumindest zu sehen, dass es ja Hilfe zur Selbsthilfe ist. Es ist ja nicht Almosen geben, es ist einfach, dass man sieht, es ist möglich, Leuten zu helfen, ihren eigenen Weg zu finden durch diesen Gesetzesdschungel oder hier oder da Lebensentwürfe zu ermöglichen, die auf lange Sicht natürlich dazu da sein sollen, Selbstständigkeit zu erreichen. Und ich sage immer, wenn ich zu Hause sitze und meine afrikanischen Freunde mir irgendwann ihre Kinder oder ihre Enkel mal zeigen, bin ich glücklich und ich muss nicht dauernd jeden Tag irgendwelche Telefonate führen.
Und in dem Buch Gehen, Gehen, Gegangen gibt es ja auch so eine Art Happy End, die Party zum Schluss, wo Richard die Hauptperson Flüchtlinge einlädt und seine Freunde auch kommen und seine Freunde auch alle plötzlich gewandelt sind, die diese Charakterentwicklung durchgemacht haben, um das mehr zu erkennen, die anderen auch als die Flüchtlinge, als gleichwertige Menschen zu erkennen. Und alle nehmen jemanden auf, als die ihre Unterkünfte verloren haben. Es ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein.
Ja, ne.
Aber es ist ein Anhalt. Wir könnten das vielleicht auch machen, dass das vielleicht jemand denkt. Ich habe mir gedacht, dass du dir das vielleicht dabei gedacht hast, dass du die Leute dazu animierst, auch was zu tun.
Ja, ne. Wir haben uns selber bei so absurden Dialogen erlebt, also meine Freunde und ich und auch mit meinem Mann, zum Beispiel die Überlegung, also wenn wir jetzt jemanden bei uns aufnehmen würden, wir haben aber nur einen Bart. Mhm. Oder also es wurde dann der Afrikaner in der Bibliothek, wurde halt zu der stehenden Redewendung. Ne? Haben wir den Afrikaner in unserer Bibliothek einquartiert, ne? Oder ist das vielleicht der nicht so ganz passende Ort dafür? Und manche von den Älteren erinnern sich ja noch an die Notquartiere nach dem Zweiten Weltkrieg. Also meine Großeltern zum Beispiel haben in der Sowjetunion in der Turnhalle erstmal auch übernachtet und meine Großmutter hatte ihre Schreibmaschine dabei, ne? Die war ja auch Schriftstellerin und ja, die war dann halt in der Turnhalle.
Ja, meine Mutter hat auch in irgendeiner Baracke ein paar Jahre gelebt in Bremen nach dem Krieg.
Ja, ja, die Älteren erinnern sich.
Unsere Elterngeneration und Großeltern, die haben das alle miterlebt irgendwie.
Ja, ja, und plötzlich merkt man, dass es ja doch auch zum Teil Luxusprobleme sind, die uns davon abhalten. Mhm. Natürlich, und das sollte ja auch am Ende meines Buchs rauskommen, es ist natürlich kein Happy End. Es ist eine private Notlösung eines politisch ungelösten Problems. Und der einzige Aspekt, in dem das vielleicht doch ein Happy End ist, besteht darin, dass Richard zum ersten Mal auch gegenüber den afrikanischen Freunden, die er dann inzwischen gewonnen hat, auch zugibt, seine Fehler, die er während seiner Ehe gemacht hat, auch woher seine Einsamkeit kommt, woher seine Kinderlosigkeit kommt und Dinge, die er bereut, erzählt. Das heißt, auch zum ersten Mal sich als schwächer zu erkennen gibt. Und ich glaube, darin besteht das einzige Happy End, dass er aufhört, derjenige zu sein, der immer weiß, wo es lang geht und der sich hier so in der Gesellschaft auskennt. Jeder von uns hat ja dunkle oder ungelöste Aspekte in seiner Biografie und dass man darüber auch ins Gespräch kommt, dass wir nicht nur immer die sind, die alles schon wissen. Ne? Also klar, es ist vielleicht auch gut, mal einem Flüchtling einen Globus zu zeigen und zu zeigen, wie das mit der runden Welt ist, aber gleichzeitig ist es auch eine Rolle, die einen unzufrieden zurücklässt, weil man nur eine bestimmte Art von Wissen hat. Viele andere Dinge weiß man nicht. An Lebenserfahrungen sind diese Menschen uns weit voraus, weit voraus.
Und im Endeffekt sagst du was so im Sinne von irgendwo, fragt ein Flüchtling, ist es nicht so, Richter, dass wir alle geboren werden und dann leben wir unser Leben und dann sterben wir und das ist alles?
Ja, wir haben alle nur ein Leben. Hm. Und wenn aufgrund der Gesetzeslage manchen Menschen nicht ermöglicht wird, über Jahre hinweg irgendwas aufzubauen, obwohl sie guten Willens sind, das ist unmenschlich. Und die Frage ist auch, ob uns das überhaupt zusteht, darüber zu befinden. Also, ja. Früher sind Kriege geführt worden. Natürlich haben sich Gruppen voneinander abgegrenzt und haben einen Existenzkampf geführt. Aber die Frage ist doch wirklich, ob wir nicht Dinge abgeben können. Sogar ohne, dass uns irgendwas fehlt. Wenn ich Leute, die anderer Meinung waren als ich, so gefragt habe, was ist denn konkret anders geworden in ihrem Leben? Hat sich in ihrem Leben irgendwas dadurch geändert, dass 2015 so viele Flüchtlinge gekommen sind? Haben die immer gesagt, nein. In meinem Leben hat sich nichts geändert, aber trotzdem können die doch nicht alle kommen. Ja, eigentlich, also kann man nur sagen, Angela Merkels Satz war wirklich ein großer Satz.
Ja, und ist ein Vorbild für die ganze Welt in dieser Hinsicht.
Mhm. Ja, aber sie wird auch von ihrer eigenen Bevölkerung dafür nicht nur geschätzt.
Nein, dadurch, vielleicht ist das ihr Downfall im Endeffekt gewesen.
Naja, und die Frage ist, was kommt nach? Ich finde ja auch, selbst wenn man egoistisch denkt, also in Kategorien von Nationen und was weiß ich, was mir persönlich jetzt fremd ist, aber selbst wenn man egoistisch denkt, muss man sagen, langfristig führt eine Verhärtung von Fronten zu nichts Gutem. Und eine durchlässigere Struktur nimmt auch viel von der Aggressivität auf beiden Seiten und führt sicher langfristig zu besseren Lösungen.
Wir müssen uns kennenlernen.
Ja, und das ist auch schön.
Vielen Dank, Jenny Erpenbeck. Ich habe mich sehr gefreut, hier mit dir sprechen zu können. Vielen Dank.
Ja, danke auch.
hörten ein Gespräch mit der Autorin Jenny Erpenbeck über ihr Buch Gehen, Ging, Gegangen und das Problem der Asylsuchenden in Deutschland und in ganz Europa.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.